Heute starten wir in die zweite Folge dieser fünfteiligen Serie zur CSRD-ESS im Mittelstand. Und heute ist nicht nur Sebastian zu Gast, den ihr ja schon aus der gestrigen Folge kennt, sondern auch die Partnerin Annegret Gers von HLB Stückmann, die heute mit dabei ist, um einen Deep Dive in das Thema der Wesentlichkeitsanalyse zu machen. Ich glaube, ein Wort, das mittlerweile in dieser ganzen CSRD-ESG-Welt sehr beflügelt ist, ist eben der Begriff der Wesentlichkeitsanalyse. Die einen verstehen das als regulatorische Anforderungen, die anderen sagen, es ist das perfekte strategische Tool für die Ausrichtung der ESG-Transformation. Und irgendwo in der Mitte wird sicherlich die Wahrheit liegen. Und um diese Wahrheit zu finden, haben wir uns heute zusammengefunden, den zweiten Teil dieser Serie. Um das noch einmal ganz kurz einzuordnen, der nächste Teil dreht sich dann um die wirklichen Offenlegungsanforderungen, Datenpunkte im Punkto CSRD-ESS, aber heute starten wir mit der ordnungsgemäßen Durchführung der Wesentlichkeitsanalyse rein. Ich hoffe, dass da ein bisschen was drin ist, dass die hier jetzt zuhören, vielen Dank schon mal, etwas davon zehren und lehren können. Und wenn es weitere Fragen dazu gibt, gerne entweder direkt hier bei mir, bei LinkedIn oder bei den KollegInnen von HLB Stückmann melden. In diesem Sinne, viel Spaß mit der Folge. Sebastian, hello again.
Ja, hallo, da bin ich wieder.
Sehr schöner Satz, da bin ich wieder. Du mauserst dich noch zum Stammgast in dieser Woche.
Befürchte ich auch. Ich sehe Frauen und Kinder schon gar nicht mehr. Aber alles gut.
Sehr gut. Wir starten zur zweiten Folge. Du hast netterweise in der ersten Folge eingeordnet, was es mit der CSRD, mit der EU-Taxonomie, den ESRS auf sich hat. Wir wollen heute tiefer reinsteigen. Deswegen haben wir auch noch einen dritten Gast, ja, introducen wir gleich. Aber Sebastian, vielleicht kurz erste Frage an dich, damit wir den Überbau einmal gelingt, sozusagen einmal gelingt. Wir haben verstanden, worum es geht. Wir haben jetzt auch verstanden, wo im Unternehmen ich das ansiedeln soll. Was ist der nächste logische Schritt? Wie geht es jetzt im Prozess der CSRD weiter?
Genau, also ich muss ja jetzt in einem nächsten Schritt erstmal für mich herausfinden, was landet jetzt in der Nachhaltigkeitserklärung? Ich kann ja nicht einfach so drauf losschreiben, wie ich jetzt lustig bin, sondern da gibt es in den Standards, in den ESRS, ein ganz elementares Instrument, eine Art Filterfunktion, und das nennt sich dann doppelte Wesentlichkeitsanalyse. Und um die soll es ja heute ganz besonders gehen.
Klingt schon etwas abschreckend, um ganz ehrlich zu sein. Aber wir gehen jetzt mal auf den Grund. Ich habe gerade schon angekündigt, wir sind zu dritt. Annegret, herzlich willkommen. Schön, dass du auch dabei bist, beziehungsweise, dass ich bei euch zu Gast sein darf.
Ja, sehr gerne.
Und wir müssen jetzt mal tiefer in den Prozess der doppelten Wesentlichkeitsanalyse gehen. Vielleicht magst du den gleich einmal einordnen, aber vorher interessiert mich nochmal, wer bist du überhaupt?
Ja, also ich bin wie Sebastian hier bei Stückmann und Partner tätig. Ich bin Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin und Partnerin hier im Haus schon seit vielen, vielen Jahren, schon seit Jahrzehnten, kann ich sagen, also schon relativ lange dabei und mache eben auch sehr viel im Bereich Prüfung, allerdings auch Steuerberatung, aber das Thema Nachhaltigkeit beschäftigt uns, die sich da jetzt intensiver mit befassen, doch sehr stark.
Das finde ich eigentlich ganz spannend, weil sozusagen, du hast jetzt Erfahrung und jetzt kommt auf einmal sowas, ich mache mal bewusst vereinfacht gesagt, was Neues. Ja? Wie ist das aus deiner Perspektive? Wie nimmst du diesen Shift zu mehr Nachhaltigkeit zu ESG wahr?
Ja, also wir haben es ja jetzt vordringlich durch das Berufsbild geprägt, schlussendlich, dass es Notwendigkeit ist, für die Unternehmen eine Nachhaltigkeitsberichterstattung zu machen, und der erweiterte Kreis. Themen Nachhaltigkeit habe ich auch in den ganzen letzten Monaten oder in den letzten 2 Jahren schon gegenüber Mandanten gesagt. Es ist ja nicht so, als ob das für die total neue Themen sind. Ganz viele Mandanten beschäftigen sich sowieso mit Nachhaltigkeit an der einen oder anderen Stelle. Wir haben ja auch Mandanten dabei, die große Fahrradhändler oder solche, die sagen von sich natürlich schon, das ist unsere DNA. Ne? Also denen braucht man zum Thema Nachhaltigkeit inhaltlich nichts mehr beizubringen, aber natürlich das Thema Umsetzung in der Nachhaltigkeitserklärung. Wie gehen wir denn da vor?
Und da haben wir jetzt schon das erste Wort gehört, die doppelte Wesentlichkeitsanalyse. Habe ich jetzt rausgehört, ist das elementare Instrument, um wirklich jetzt diesen Prozess der CSRD einzuläuten. Korrigiere mich gerne, wenn es anders ist, und vielleicht dann im zweiten Schritt, was hat es denn damit konkret auf sich?
Ja, also das stimmt schon. Die Stakeholder- und Wesentlichkeitsanalyse ist der zentrale Baustein, kann man sagen. Sebastian hat es eben als Filterfunktion bezeichnet und das ist es ein Stück weit auch, weil man einfach sagen muss, durch die Wesentlichkeitsanalyse lege ich fest, welche Themen aus meiner Sicht, also aus Unternehmenssicht, wichtig sind, wesentlich sind. Und damit filtere ich natürlich viele andere Themen heraus und nehme die Essenz praktisch in meine Nachhaltigkeitsberichterstattung. Und das ist so mal ganz kurz beschrieben, das System der Wesentlichkeitsanalyse.
Verstanden. Wie, Sebastian, vielleicht an dich gerichtet, nimmst du das gerade im Markt, hätte ich was gesagt, bei den Unternehmen wahr? Wie wird diese Wesentlichkeitsanalyse gerade angedacht, beziehungsweise wo stehen wir vielleicht auch in dem Prozess? Weil ich habe verstanden, ab 2025 ja, reden wir über den Start der CSRD für die meisten mittelständischen Unternehmen. Wo und wie würdest du jetzt so das Timing in Bezug auf die Wesentlichkeitsanalyse bei den Unternehmen einordnen?
Genau, also viele Unternehmen starten teilweise auch jetzt schon damit, sich diesem Prozessschritt zu widmen, weil diese Wesentlichkeitsanalyse, die gibt ja nicht nur vor, was letztendlich im Bericht landen soll, sondern auch, worüber ich mir darüber hinaus noch Gedanken machen muss. Also zu welchen Aspekten muss ich mir Strategien überlegen, wozu muss ich mir Maßnahmen überlegen, Ziele definieren und in welchen Aspekten muss ich dann letztendlich überhaupt auch Leistungskennzahlen erheben, also Parameter erheben. Und wenn ich das dann weiß, dann kann ich in den nächsten Schritten die ganze Struktur darum her aufbauen, also die Prozesse aufbauen, die internen Kontrollen, die ja für unsere Wirtschaftsprüfer ganz wichtig sind, aufbauen. Und deswegen ist diese Wesentlichkeitsanalyse jetzt so wichtig und auch eben dann der Startpunkt, der alles andere dann danach bestimmt. Und da sehen wir jetzt, da steigen jetzt die ersten Mandanten mit ein. Einige schieben das vielleicht noch so ein bisschen, aber das ist einfach so der erste Punkt, den führt kein Weg dran vorbei.
Da vielleicht mal konkreter in den Prozess geleuchtet. Wir haben jetzt Wesentlichkeitsanalyse, okay, Filterfunktion. Ich bewerte, welche Themen für mich als Unternehmen wesentlich relevant sind. Sebastian hat gerade schon von Strategien, Maßnahmen, Zielen und Parametern gesprochen. Wie kann ich mir den Prozess Wesentlichkeit vorstellen? Wie gehe ich vor?
Ja, da geben die ESRS, die Standards, durchaus eine ganz gute Hilfestellung, indem sie sagen, Sebastian hatte ja eben schon von der doppelten Wesentlichkeit gesprochen, das sind die zwei Perspektiven, die sind auch in den Standards so vorgegeben, ich habe einmal die Auswirkungswesentlichkeit, zum anderen die finanzielle Wesentlichkeit und mit der Auswirkungswesentlichkeit starte ich in die ganze Betrachtung hinein. Grundgedanke ist, dass sich im Grunde aus jeder Auswirkung irgendwann auch finanzielle Wirkungen ergeben, sei es in Risikoform oder sei es als Chance. Und deswegen, wie gesagt, erster Schritt Auswirkungswesentlichkeit und auch an der Stelle bieten die ESRS wieder eine ganz gute Hilfestellung, indem es da eine Übersicht gibt, die ich auch zwingend berücksichtigen muss in meiner Analyse, mit 91 Themen, da steht dann so schön drin, Thema, Subthema, Subsubthema, Ausdrücke, die ich vorher in der deutschen Sprache noch gar nicht so wahrgenommen habe, aber die da genannt werden. Und diese Themen, das sind 91 Themen in der Übersicht, über die muss man sich Gedanken machen, sind die für mich relevant, ja oder nein? Und die kann ich dann auch ausfiltern gegebenenfalls und die ordne ich schlussendlich dann wieder diesen drei Säulen von ESG ein. Also Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Das ist so die grobe Struktur und im zweiten Schritt mache ich dann die finanzielle Wesentlichkeit. Und beide Perspektiven sind wieder zu untergliedern hinsichtlich der Arten der Auswirkungen. Also wenn man da tiefer reingehen will, sind es dann eben positive wie negative, tatsächliche wie mögliche. Die erfordern wieder unterschiedliche Angabepflichten, dass ich Schweregrade festlegen muss, dass ich Eintrittswahrscheinlichkeiten bei möglichen Risiken angeben muss oder Auswirkungen geben muss. Also das geht dann sehr, sehr in die Tiefe, bis wir dann schlussendlich in den von Sebastian eben schon angesprochenen Datenpunkten landen. Das ist so das Konzept der doppelten Wesentlichkeit.
Genau, ergänzend muss man noch dazu sagen, diese Liste, die sich jetzt in den Standards finden, die ist jetzt nicht abschließend, ne? Diese 91 Themen, das sind erstmal nur die, die sich in den Standards wiederfinden. Wenn ich jetzt für mich als Unternehmen darüber hinaus noch ein anderes Thema identifiziere, was für mich wesentlich ist, das sich aber nicht in den Standards finden lässt, muss ich darüber trotzdem berichten. Ja? Ein Klassiker, den man da immer findet, ist der Flughafenbetreiber. Der wird ganz sicherlich ein Thema haben mit Lärmemissionen. Findet sich so nicht in den Themenstandards, Er wird aber sehr wahrscheinlich über dieses Thema berichten müssen. Und da muss er sich halt eigene Angabepflichten erarbeiten, eigene Parameter definieren, die vielleicht dann halt auch branchenüblich sind. Aber diese Liste, die ist nicht abschließend. Es geht noch darüber hinaus.
Ja, und spätestens in 2 Jahren, wenn die sektorspezifischen Standards herauskommen werden, wird es wahrscheinlich nochmal eine deutliche Verlängerung dieser Liste geben, weil sektorspezifische Themen natürlich deutlich tiefer ins Detail gehen werden. Oder zumindest ist davon auszugehen, dass das so sein wird.
Verstanden. Ich versuche das einmal so für mich zu übersetzen. Ich habe einen Katalog an Themen, den ich mir anschauen darf, die 91 plus weitere gelernt. Die schaue ich mir an, bewerte einmal die Auswirkung, den Impact, positiv, negativ, tatsächlich oder potenziell und schaue mir dann an, okay, hat das Bezug zu meinem Geschäftsmodell? Dann mache ich das Ganze nochmal aus der finanziellen Brille und sage, okay, ist dieses Thema ein Risiko oder eine Opportunität, die ich für mein Geschäft erkennen kann?
Kleine Ergänzung noch bezüglich der finanziellen Wesentlichkeit. Da ist es letztlich so, auch da kann es Themen geben, die nicht aus Auswirkungen des eigenen Unternehmens auf Umwelt und Mensch sind, sondern von außen hereinkommen und dadurch mich negativ finanziell beeinflussen. Und um da auch mal ein Beispiel zu machen, ein Unternehmen, was selber nur erneuerbare Energien nutzt für die eigene Fertigung, aber in einer Küstenregion seinen Standort hat, die im Überflutungsgebiet liegt. Selber trägt es nicht zum CO2-Ausstoß bei, aber vielleicht durch negative Produktion rundherum oder sonstige Einflüsse durch Überflutungen ist der Standort gefährdet. Also schon eine ganz massive Gefährdung und finanzielles Ausmaß, was da entstehen kann. Also man kann nicht nur sagen, ich habe die Liste, die arbeite ich ab und darüber hinaus kommt nichts, sondern wir haben einmal die unternehmensspezifischen Themen, die mit reinfließen und zum anderen die Wirkung von außen, weil das, was ich selber mache auf die Umwelt, das machen natürlich alle anderen Unternehmen auch und das kann wiederum auf mich ausstrahlen als Unternehmen.
Das ist, glaube ich, erklärt auch ganz gut eine Abkürzung, die mir häufiger über den Weg gelaufen ist, IROs. Das ist die Impacts, Risks and Opportunities. Das sind die sogenannten Auswirkungen, Risiken und Chancen, die ich dann bewerte für die Topics, die 91, die ich erkannt
die
habe.
Die ESRS leben von Abkürzungen, das muss man einfach sagen. Die tauchen an allen Stellen auf und da an, ja, so vom, man kann von Verenglischungen halten, was man will. Das Problem ist, dort sind sie wirklich geläufig und es sind für sämtliche Abkürzungen die englischen ursprünglichen Begriffe relevant. Eben die IROs spricht sich letztlich auch leichter als Impacts, Risks und Opportunities, aber wir finden das ja auch an anderen Stellen wieder, die ganzen MDR, P, MDRA, da versteckt sich einfach die Minimal Disclosure Requirements dahinter, die dann je nachdem, ob es die Strategien betrifft, ob es Maßnahmen betrifft, dann Policies, ein P dafür stehen hat oder Maßnahmen, Actions, das MDRA stehen hat. Also davon nehmen die, aber da findet man sich relativ schnell rein, wenn man sich das einmal angesehen hat. Aber man muss einfach einmal tatsächlich sich die Mühe machen und die Standards lesen, um diese Sachen zu haben. Um sie zu verstehen, muss man sie sicherlich mehrfach lesen.
Ich habe einen Begriff, der mir in dem Zuge wiederkommt, ist Sebastian aus unserer ersten Folge, das Thema Ambitionslevel. Weil gerade so aus einer Tool- und Methoden Sicht ist die Wesentlichkeitsanalyse ja auch ein sehr schönes Mittel, zu sagen, okay, wo möchte ich denn hin? Wohin? Weil es hilft mir, sich mal den Laut vor lauter Bäumen wieder zu sehen, ja, weil ich einfach genau sehe, wo ich hingucken muss. Vielleicht magst du das nochmal so aus der Brille einordnen, so über welche Implikation kann so eine Wesentlichkeitsanalyse für ein Unternehmen haben?
Ja, natürlich hat so eine Wesentlichkeitsanalyse einen ganz netten Nebeneffekt, weil ich dann ja risikoorientiert vorgehe. Ja, also ich weiß dann, in welchen Aspekten habe ich meine größten Auswirkungen, sei es jetzt negativ oder positiv, und an denen kann ich dann arbeiten. Das hilft mir quasi wirklich festzustellen, was sind meine Schwachstellen oder was sind auch meine Stärken, aber in der Regel spricht man ja erstmal, was das angeht, von Schwachstellen, und da kann ich mich dann drauf fokussieren. Ja, das ist dann halt schon irgendwie auch dann, ja, so ein Instrument, was mir dabei weiterhilft, ganz klar. Das ist eben ein ganz guter Nebeneffekt dabei.
Wann weiß ich denn vielleicht, nochmal an Annegret zu dem Prozess ganz konkret, wann weiß ich denn, wenn ich etwas bewertet habe, dass das jetzt für mich wesentlich ist? Also eine Skala 1 bis 5 und alles über 3 oder wie darf ich es mir vorstellen?
Ja, also ganz vereinfacht gesagt ist es genau so. Ich lege im ersten Schritt mein Ambitionsniveau ein Stück weit ja fest, dass ich selber vorgebe, will ich jetzt der Beste in der Branche werden, will ich den gesetzlichen Mindeststandards entsprechen. In dieser Range kann ich ja selber entscheiden, wo positioniere ich mich. Die ESRS geben auch nicht bestimmte Energieeinsparungsziele vor oder solche Sachen. Sie geben nicht vor, das musst du in der und der Zeit gemacht haben. Das ist eigentlich ganz angenehm bei der Sache. Aber ich muss es dann runterbrechen für mich, für verschiedene Themen, sei es beim Arbeitsschutz, die Anzahl von Unfällen. Die kann ich graduieren noch mit schweren Unfällen, mit langer Krankheitsdauer, gegebenenfalls im Extremfall tödliche Unfälle. Und da lege ich natürlich selber fest, ich glaube, bei den Unfällen ist es sogar so, dass die ESRS einen tödlichen Unfall schon als Schwellenwert festlegen. Aber bei anderen, da kann ich natürlich selber festlegen und das muss ich das auch abhängig machen von der Größe des Unternehmens letztlich. Wenn ich beim Unternehmen mit 10.000 Mitarbeitern 10 Unfälle habe, ist das natürlich eine ganz andere Gewichtung, als wenn ich nur 100 Mitarbeiter habe, wenn dann 10 Unfälle passieren. Genauso auch für andere Themen, sodass ich wirklich diese Schwellenwerte einmal selber festlege und da überlege ich mir, was ist für mich subjektiv, was empfinde ich als schwere Auswirkung. Und was ich abweichend zur Finanzberichterstattung habe, tatsächlich, dass wir verschiedenste Schwellenwerte haben werden. Das können einmal beim Arbeitsschutz oder Arbeitssicherheit die Unfallzahlen sein. Das können bestimmte CO2-Ausstöße sein. Das kann der Verbrauch von Wasser sein oder die Nutzung von Wasser. Je nachdem, welches Thema ich habe, da muss ich einen passenden Schwellenwert zu finden. Und im Rahmen der Auswirkungsanalyse mit der doppelten Wesentlichkeit, die ja irgendwann in eine konsolidierte Darstellung einfließen soll, meistens in Form einer Matrix, muss ich natürlich diese individuellen Schwellenwerte oder themenspezifischen Schwellenwerte überleiten in eine einheitliche Gewichtung.
In einen gemeinsamen Nenner,
genau. Und da kann ich dann, was weiß ich, von 1 bis 5 Schweregrad, von 1 bis 10, einige arbeiten wahrscheinlich auch nur mit niedrig, mittel, hoch. Das ist an der Stelle auch wieder einem selber überlassen. Da gibt es keine Vorgaben.
Jetzt frage ich mich, wenn ich euch so zuhöre, wie gehe ich denn am besten daran, beziehungsweise auch anders, wir hatten es in der ersten Folge, Sebastian, dass der Wirtschaftsprüfer, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ein guter Ansprechpartner sein kann. Es gibt andere Beratungen, die sich darauf spezialisieren. Wie ist denn der optimale Prozess? Also ist es für das Unternehmen ratsam zu sagen, ich eigne mir das an, end-to-end, und gucke mir das an und bewerte das? Oder an welchen Stellen kann es auch Sinn ergeben, Externe mit hinzuzunehmen in den Prozess? Was ist da eure Erfahrung?
Ja, wenn es zu detailliert wird oder wenn ich ganz am Anfang bin und so gar keine Vorstellung habe, wie ich rangehen soll, dann ist es, glaube ich, ganz gut, einfach einen Sparringpartner, wie letztlich bei jedem Thema dazuzunehmen. Und das kann manchmal hilfreich sein, weil man dann Ideen bekommt von einem Außenstehenden. Wie gehe ich an diesen Prozess ran? Wichtig ist bei der Wesentlichkeitsanalyse, bei der Themenfindung ja schlussendlich, ich habe zwar diese Ausgangsliste als Hilfestellung, aber eigentlich soll so eine Gedankenzusammenführung mal sein. Aus vielen Abteilungen Leute an den Tisch setzen und ergebnisoffen diskutieren über Themen. Und dann können die Themen auch unterschiedliche Bedeutungen bekommen. Wenn es ein Personalthema beispielsweise ist, da kann es sein, dass 5 Abteilungen das nur mit Wichtigkeit einschätzen. Und der Personaler sagt aber, da sind wir eher bei 10. Und in der großen Diskussion muss er das dann begründen. Und da kann es durchaus passieren, dass das dann plötzlich der Blickwinkel bei den anderen sich ändert und das Thema von 1 bei denen zum Beispiel auf 5 und damit vielleicht als wesentlich angesehen wird. Also Eine Diskussion ist da unglaublich wichtig. Das ist aus unserer Sicht so der Dreh- und Angelpunkt, das Ganze mit einem Workshop zu starten und durchaus auch mehrere Workshop-Runden zu drehen, Schleifen zu drehen, weil man immer intensiver in die Themen reinkommt. Und es müssen auch nicht immer dieselben Leute dabei sein. Also das kann durchaus eine ganz unterschiedliche Zusammensetzung da sein.
Verstanden. Ich habe eine Abschlussfrage. Vielen Dank dir erstmal für die Ausführungen. Ich glaube, wir haben einen ganz guten Kreis bekommen für die Wesentlichkeit. Gleich nochmal ein ganz kurzer Ausblick, Sebastian, was als nächstes kommt. Aber ich habe eine Frage, die ich gerne zum Ende dir auch stellen würde. Die habe ich in der ersten Folge schon gestellt. Wenn du ein Learning aus deiner Erfahrung mit dem Themengebiet jetzt weitergeben dürftest an Unternehmer, Unternehmerinnen, an mittelständische Unternehmen, vielleicht diejenigen, die in einem Unternehmen dafür verantwortlich sind, was wäre?
Nicht bange machen lassen. Also das ist der zentrale Punkt. Im Moment wird so eine Hemmschwelle aufgebaut, sei es in der Presse, sehr häufig auch sehr negativ betrachtet. Ja, es ist ein bürokratisches Monster, das sage ich auch ganz ehrlich, von dem wir alle noch nicht einschätzen können, inwieweit da wirklich positive Ergebnisse daraus folgen werden. Sei es eine Tonne CO2 eingespart wird oder sonst irgendwas. Aber man muss einfach mal anfangen mit dem Thema. Das ist eine gesetzliche Notwendigkeit, mit der wir uns jetzt befassen müssen. Die geht auch nicht wieder weg. Ich glaube jedenfalls, wir werden es zu unseren Lebzeiten nicht erleben, dass es wieder weggeht. Und da muss man sich mit dem Prozess arrangieren. Einfach mal loslegen und vor allen Dingen nicht unnötig Hemmschwellen aufbauen. Sich nicht schwerer machen, als die Thematik sowieso schon ist, indem ich einfach zu kleinteilig anfange. Groß anfangen und dann so nach und nach in die Tiefe vordringen.
Sehr gut. Von da aus zu den Datenpunkten, Sebastian?
Genau, wo wir bei der Tiefe sind, ne? Richtig, dann geht es ins Eingemachte, in die Datenpunkte.
So machen wir es, dann treffen wir uns morgen wieder. Annegret, dir darf ich Danke sagen für deine Zeit. Sehr und ja, alle, die zugehört haben, ich hoffe, dass dort einiges drin war und drin ist. Und wenn es weiterführende Fragen gibt, gerne auch über den Link in den Shownotes nochmal nachfragen. Danke euch.
Alles Gute. Ciao.